Sind dankbar, dass wir miteinander diesen Tag verbringen können. Zum Voraus würde ich sagen, dass wir im Programm dann Zeit haben, um auch Zeit zu nehmen, um Fragen zu beantworten. Also bitte, wenn unterwegs bei den ersten zwei Stunden Fragen aufkommen, bitte schreibt sie auf, dass wir dann miteinander das sehen können. Ich möchte gerade noch beten. Herr, wir sind so dankbar zu wissen, dass du in uns lebst. Du hast so viel investiert, dass wir deine Kinder sein können. Du hast alles bezahlt. Und jetzt, Herr, weißt du, dass wir mit dir leben wollen und für dich leben wollen. Zeig uns den Weg. Du bist der Weg, Herr. Zeig uns die Gemeinschaft in dir, dass wir sie täglich auch ausleben können und einfach in diese Werke hineintreten können, die du vorbereitet hast für uns. Herr, wir danken dir, dass es heute noch ein Gnadentag ist, dass Menschen heute wieder angesprochen werden vom Evangelium, von dir, von deinem Geist und dass es heute wieder in der Welt Wiedergeburten gibt, zu deiner Ehre. Du baust deine Gemeinde. Stärke bitte, Herr, deine Diener, die heute irgendwo mit Menschen zusammenkommen, die dein Evangelium verkündigen, stärke sie. Gib ihnen Freudigkeit, Mut. Danke, Herr, dass du mit ihnen bist, dass du der gute Hirte bist. Hab herzlichen Dank dafür. Ich bitte dich auch für die Kinder an diesem Tag, dass da, wo sie sind, dass du die stärkst, die mit den Kindern sind, und dass du alle bewahrst, Herr. Hab Dank dafür. Amen. Ich möchte zuerst anfangen mit einem Übersichtsplan. In Gemeindegründungsarbeit muss man wissen, wo man steht und wo man hingeht. Gell? Das ist wichtig im Leben überall. Aber dass man irgendwie weiß, wenn ich in der Gemeindegründungsarbeit stehe, was ist mein Ziel, was erwarte ich von Gott, für welche Ziele bete ich, was sind für verschiedene wichtige Etappen in dieser Arbeit, der Gemeindegründungsarbeit, um an dieses Ziel zu kommen. Da möchte ich mit dem anfangen und nachher werde ich dann in die verschiedenen Details hineingehen. Gemeindegründung fängt oft an von ganz, ganz verschiedener Art. Es kann eine Gemeinde sein, die schon da ist, die bestehend ist und wo etliche davon, zwei, drei Personen davon, eine Last haben für einen anderen Ort. Und an diesen Ort ziehen und dann an diesem Ort beten und versuchen, da eine Gemeinde zu gründen. Es kann auch sein, dass es ein Missionswerk ist, das Missionare sendet in eine Gegend, wo noch keine oder wenige Gemeinden sind und einfach entscheidend, wir werden unsere Missionare dahin senden, dass sie Gemeinde gründen. Es sind also auf ganz verschiedene Wege am Anfang, die da sein können. Und die meistens nie der ideale Weg sind. Die verschiedensten Wege, die zur Gemeindegründung führen, sind meistens gekennzeichnet mit Schwachheit, mit Elemente, die fehlen, mit Menschen, die anders sein sollten, mit Charaktere, die Mühe haben und so weiter. Aber die zusammen sind, um da ein Ziel zu haben. Was ist das Erste? Das Erste, glaube ich, ist, dass ein Gemeindegründungsteam oder eine Familie, die Gemeinde gründen will, scheint mir das Erste ist, dass diese Familie eine Basis hat von Beta für diese Arbeit. Wenn wir Verschiedenes gesehen haben in unserem Dienst in diesen 30 Jahren, glaube ich ganz fest daran, dass es nur ist, auch, also nicht nur, aber auch ist, weil wir vom Anfang von einem Dienst weg über 300 Freunde haben, die beten für unseren Dienst. Das ist mein Kapital in dieser Welt. Und für das Kapital muss ich immer wieder danken und auch beten, denn immer wieder ein Teil von diesem Kapital geht hoch in den Himmel, gell? Die gehen nach Hause und da muss ich immer wieder beten, Herr, jetzt, wo sind die Nächsten, ja, um das Kapital zu erneuern. Denn das sind alles Menschen, die, als ich 25 Jahre alt war, also vorgestern, ja, das sind alles Menschen, die, als ich ganz jung im Dienst war, haben Sie den Mut gehabt, meiner Frau und mir zu vertrauen. Das ist unerhört, ne, dass man das kann. Und haben gebetet dafür. Aber die waren schon, als ich 25 war, waren die meisten so zwischen 50 und 70 Jahre alt. Da kannst du dir vorstellen, dass die schon viele im Himmel sind. Aber der Herr hat diese Gebete erhört. Also Anfang von Gemeindegründungsarbeit, für mich ganz wichtig, du musst den Menschen klar sagen können, dass du das nicht kannst. Dass du Beter brauchst. Ich glaube nicht, dass etwas Bleibendes geschieht im Reich Gottes Arbeit, ohne dass vor dem Thron der Gnade Knie gebeugt werden, um zu beten, dass Menschen gerettet werden. Gott will handeln, aber Gott hat auch seine Prinzipien, die er gegeben hat. Er will handeln in der Kollaboration, in der Zusammenarbeit mit Beter, die etwas fragen und etwas erwarten. Also geht das Gemeindegründungsteam oder diese Familie geht an diesen Ort und in diesem Ort, wo sie sind und eine Gemeinde gründen wollen, müssen sie miteinander den Glauben fassen und vor dem Herr glauben, Herr, wir glauben, dass du an diesem Ort eine Gemeinde gründest. Das braucht Zeit im Glauben. Denn es gibt verschiedene Arten von Glauben, gell? Ich kann zum Beispiel glauben, dass die 100.000 Francs, also die 15.000 Euro, die es heute braucht für ein Schiff von Operation Mobilization, dass dieses Geld eingeht. Ich kann sagen, Herr, ja, ich glaube, das geht ein heute, ja, für das Schiff. Nur ich merke, es ist ganz anders, wenn ich zu Hause eine Rechnung habe und mir fehlen 1.000 Euro, ja. Dann bin ich schon wieder am Überlegen, wo kann ich das abkratzen, um etwas noch zu holen. Ne? Und Herr, es fehlen 1.000 Euro. Ja? Ja, aber du hast doch geglaubt für die Schiffe da, oder? Die weit weg sind. Ja? Wie steht es mit dir? Ja? Also es gibt Glaube und Glaube. Ja? Und dieser Glaube als Gemeindegründungsteam oder Familie oder die Paar, die miteinander anfangen, dieser Glaube wird gestärkt durch Beten miteinander und durch Kenntnis nehmen vom Ort, wo man lebt. Ich werde noch darüber sprechen, wie man in die Gesellschaft hineingeht und wie man den Ort kennt. Du musst den Ort so gut kennen, dass am Ende die Leute staunen, denn du lernst ihnen viel über ihre Gegend und ihren Ort, was sie nicht wissen. Und das ist ja sehr interessant, denn das gibt sehr, sehr viel menschliche Kontakte, weil du als Mensch den anderen die Freude geben kannst, dass sie mehr wissen als du und sie fragen kannst. Wenn ich in eine neue Gegend komme, einen neuen Ort, ist es immer, trinke ich meinen Kaffee nicht zu Hause, sondern gehe in das Café vom Ort, ja, in die verschiedenen Cafés. Und da habe ich Fragen zu stellen. Ne? Wo gibt es etwas Schönes zu sehen in der Gegend? Was ist das beste Restaurant? Und, ja. Viele Sachen über die Stadt. Und die Leute haben Freude und reden über das, was sie wissen. Und meistens gibt es früher oder später dann das Gespräch, wo sie fragen, ja, wo sind denn Sie und was machen Sie genau? Und dann bin ich dran. Und dann, wenn ich dann ein paar Monate später wieder komme, meinen Kaffee trinken, dann gehen alle aufs Weg, ja. Und da habe ich alleine meinen Kaffee. Das kommt auch vor. Aber ja, na. Also am Anfang in der Stadt sein und sich zur Stadt, wo man wohnt, dazugehören. Ich weiß, du gehörst zum Himmel, dort ist deine Heimat, ja, das ist ja klar, du bist ja nur unterwegs da, aber da, wo du jetzt lebst, da, diese Stadt, die muss in dein Herz hineinkommen. Es gibt Missionare, die werden nie können etwas Korrektes tun, leider, das habe ich gesehen im Dienst, denn sie sind immer am Vergleichen. Ja, bei uns ist es viel besser, verstehst du? Ja. Aber hier, ja. Aber sind ja überall auf der ganzen Welt sind die Menschen ja Sünder, gell? Auch dort, wo alles so schön ist, wie sie scheinbar sagen. Und an diesem Ort, wo du dann bist, was hast du zu tun? Seemannsarbeit, zu versuchen, das Evangelium hineintragen. Das ist dein Ziel. Und du hast einen Plan, wo du praktisch weißt, ich habe so ein kleines Schema, ne, das ich vor 30 Jahren gekreuzt habe, als ich mir Zeit nahm, um dreimal das Neue Testament ganz zu lesen, um zu verstehen, Herr, wie kann man Gemeinde gründen in Frankreich? Ja? Das war die Zeit, wo es noch keine Bücher gab über Gemeindegründung. Seemannsarbeit, bis das ein Mensch offen wird zum Evangelium und dann mit diesem Menschen Zeit haben, mit ihm die Bibel lesen, dass er Jesus kennen kann. Und dann, was mache ich, wenn er sich bekehrt? Wenn er sich bekehrt, dann zeige ich ihm, was die nächsten Schritte sind in Gottes Wort, um treu zu sein, was Jesus für Befehle gegeben hat. Ich werde jetzt darüber kommen, ich gehe nur den Hauptplan. Und dann, wenn Menschen treu sind und Jesus nachfolgen, dann anfangen, Jünger zu schulen, Älteste zu schulen, Älteste lassen, wegziehen, neuen Platz. Das sagt man in 5 Minuten und geht 23 Jahre manchmal. Aber wenn man 23 Jahre das Ziel behält, ist das kein Problem. Man muss es nur behalten. Wenn man es nicht behält, dann wird man zuerst Pionier, dann wird man Pastor, dann wird man plötzlich Chef von 3 Gemeinden. Ja? Und dann am Ende hat man ein großes Buch geschrieben und hat das Ziel verfehlt. Du musst wissen, was du leben willst. Ob du in dieser Situation von Gemeindegründung, ob du einfach jetzt einen Platz nehmen willst, wo du immer die Verantwortungen trägst, oder ob du auf der Welt sein willst als Multiplikator, wo du Menschen, die an Jesus gebunden sind, wo du ihnen die Werkzeuge gibst und wo du selber ein Diener bist von diesen Menschen, dass sie vorwärts kommen und dass sie tragen. Heute am Frühstück hat ein lieben Bruder mir gefragt, ja, um von den Vogesen wegzuziehen, hattest du einen Ruf oder wie war das? Ne? Habe ich gesagt, nein, denn ich wusste, ein Gemeindegründer, der bleibt, aber die Älteste, die Gemeinde führen, der ist eine Bremse. Der Gründer muss weg. Paulus ist immer wieder weggegangen. Wenn wir schon den Leuten sagen, sie sind reif geworden, können Gemeinde tragen, dann müssen wir auch dieses Vertrauen haben zum Heiligen Geist und sagen, okay, jetzt werden sie es anders machen als ich, aber super. Ja? Die werden im Gehorsam zu Gott leben und werden es weiterführen. Und wenn du dann von weit zuschaust, ne, von 200 Kilometern, wie ich von Burgund in die Vogesen schaue, ne, ich bin maximal noch einmal im Jahr in diesen Gemeinden, wo wir 23 Jahre waren. Und nur weil sie uns einladen, ne, sonst gehe ich nicht hin. Dann ist interessant, vieles hat gewechselt, vieles ist anders. Aber das Schöne ist, dass ich immer wieder treffe, dass die Motivation, Christus nachzufolgen und Gottes Wort zu gehorchen, die ist da. Und da bin ich voller Freude. Ich habe Ihnen gesagt, vor dem Wegziehen, alles, was wir getan haben und wo ihr nicht die Gaben habt dafür und die Überzeugung, lasst das alles fliegen. Seid kreativ und geht fortwärts im Gehorsam zu Gott und zu Gottes Wort. Und vieles hat geändert. Und ich bin so dankbar. Also du musst wissen, was ist meine Zielsetzung in meinem Leben? Du wirst am Anfang mit Menschen zu tun haben, die Jesus noch nicht kennen. Sie werden Jesus ergreifen. Gottes Geist wird wirken in ihrem Leben. Sie werden sich bekehren, weil Gott wirkt einfach. Und nachher musst du wissen, es kommt die Stufe, wo du nicht mehr einen Leiter bist von Menschen. Du hast sie vielleicht, du warst vielleicht diesen Poteau-Indikateur, diesen Pfeiler, also wie Schild, das Schild, wie einem Carrefour, Wegweiser, danke. Du warst vielleicht der Wegweiser für sie, bis sie den Weg gefunden haben. Jesus, ja, bis an die Tür. Nachher bist du der Begleiter. Nachher machst du ihnen Mut. Nachher bist du manchmal der Ermahner. Aber sie müssen ganz frei mit Jesus leben können. Da werden sie wachsen und da werden sie auch sie multiplizieren. Also, Gemeindegründung mit einer Strategie. Ich bin gar nicht gegen die Strategien. Ich bin nur dagegen, wenn man sich irgendwie Zeiten setzen will und wenn man dann Druck ausübt auf Menschen. Menschen gehören uns nicht. Aber der Pionier muss in seinem Kopf wissen, wo er hingeht. Das hieß für mich und für unser Team in Gemeindegründung, immer wieder Zeit zu haben, in den Vogesen war es auf die Berge zu gehen, hier in Burgund ist auf einen Hügel zu gehen, neben Bonn, um dort Stunden haben zu beten über die Stadt. Nicht im Sinn von dem, was man heute so manchmal macht, um einen Jesusmarsch, wo man nachher sagt, die Dämonen sind alle weggegangen, aber nichts hat geändert. Ja? Das ist nicht nötig, da kann man die Zeit zum Schutten brauchen. Gell? Aber beten für eine Stadt und zu glauben, Herr, wir glauben über dieser Stadt Bonn, glauben wir, dass du da eine Gemeinde gründest, die ein Licht sein wird für diese Stadt. Herr, das machst du. Denn du hast gesagt, die Gemeinden sind wie Leuchter. Du hast es in der Offenbarung gesagt. Und du bist mittendrin in den Leuchter. Das wollen wir, zu deiner Ehre in dieser Stadt Bonn. Und wenn ich Traktat verteile in Bonn, auf dem Kirchplatz, da bin ich genau am Platz, wo drei Brüder verbrennt worden sind mit der Bibel in der Hand. Während der Reformationszeit. Ja? Da stehe ich da und habe gar keine Probleme, verteile Traktate, gell? Und denkt, ja, da waren drei Brüder verbrennt. Die hatten Mut, die. Was, wenn du diesen Plan im Kopf hast, also ich erinnere dich daran, nur dass du ihn im Kopf hast, erstes, was wichtig ist, eine gute Basis zu haben von Beta. Nimm dir Zeit, mit anderen Gläubigen zu reden über deine Last für deinen Ort. Wenn du keine Last hast, musst du natürlich nicht drüber reden. Ja? Es ist nicht ein Trick, um Beter zu haben. Gell? Es ist eine Last, die du hast, Menschen zu sehen an diesem Ort, die verloren sind. Und von dieser Last musst du mit anderen reden, mit solchen, die beten können. Und du musst diese Last bewegen. Wie war es für mich oft wichtig, immer noch heute in die Straßen zu gehen und beim Verteilen von Traktate in Briefkästen und so und von Hand zu Hand mir die Namen anschauen an den Briefkästen und beten dafür. Herr, du kennst diese Familie. Warum kann diese Familie nicht zu deiner Ehre leben? Reißt du sie heraus, Herr. Ja? Lerne zu beten beim Marschieren, bei wo du bist. Mit meinen Mitarbeitern, wenn wir im Auto sitzen, ist es immer Gebetszeit. Wir sagen nicht, wir beten jetzt. Wir fangen einfach an zu beten, wenn wir zusammen sind. Denn wir brauchen das. Wir müssen mit ihm reden. Er kann es. Und er kann Herzen und Situationen ändern. Von ihm erwarten wir Großes. Von uns nicht, aber von ihm erwarte ich Großes. Also Plan, die Basis von Beta, dann weißt du, Gebet für die Stadt, Stadt kennenlernen, wenn du Freunde hast, den Freunden Bibel lesen mit ihnen, da werde ich drüber reden, was für Themen vielleicht wichtig sind oder so, was ich bis jetzt so praktiziert habe. Und nachher, wenn Menschen zum Glauben kommen, ihnen zeigen im Neuen Testament, was Jesus für Befehle gegeben hat, um als Gläubiger, als Jünger zu leben. Und dann mit ihnen beten über diese Befehle und mit ihnen in aller Schwachheit hineinsteigen in dieses Leben, Gemeinde und ein Schulen von solchen, die treu sind, bis dass sie Älteste werden und dann nachher weitergehen. Und in dieser ganzen Zeit immer der Kontakt nähren mit deinen Freunden, die beten. Ich muss staunen, ich habe immer wieder Mails und Telefon zu Hause. Viele telefonieren der Ursula, die Ursula nimmt ab bei uns, dass ich ruhiger arbeiten kann. viele Telefone von den Lieben, die telefonieren, sagen, du, jetzt ist er an dem und dem Platz, denn sie wissen ganz genau, die Beter, wo ich bin. Sie haben meinen Plan, einen Wochenplan, den sie bekommen immer für 3 Monate. Ja? Und da wissen sie genau, sie wissen jetzt, dass ich hier in Berlin bin, ja? Und beten dafür. Und die Frage nachher, wie war's und was und was und so weiter. Das ist mein größtes Kapital. Jetzt, wo holst du die Kraft? Das ist da die nächste Frage, die mich bewegt. Wenn du den Plan hast, wo holst du die Kraft, um in dieser Sicht einfach dein Leben durchführen zu können und ohne in ein Gedränge zu kommen und ohne zerschlagen zu sein? Denn in Gemeindegründungsarbeit wirst du oft so arbeiten, dass es einen Schritt vorwärts geht und wieder einen halben zurück, dann zwei Schritte vorwärts, dann drei zurück, ja. Und dann musst du immer wieder sagen, okay, jetzt hat so viel Menschen, jetzt hat so viel weniger, jetzt hat wieder ein paar mehr, ja. Und jetzt geht es so. Und jetzt hat es eine Trennung gegeben und jetzt haben wir Probleme und jetzt haben wir einen Okkultfall dabei und so weiter, ja. Wie wirst du durchschalten, dass du das Ziel nicht verlierst? Also deine tiefsten Motivationen. Wo kommen sie her? Es ist klar, das weißt du schon, sie kommen von deiner Beziehung zu Gott. Und darum ist es so wichtig, dass du voll von der Bibel bist. Ich möchte dir einfach Mut machen, versuche nicht kompliziert zu sein. Ich habe manchmal die Angst, dass wir heute sehr kompliziert werden. Ich glaube, wenn du deine Disziplin behältst, um Bibel zu lesen, um zu beten, dann hast du das Größte erfasst. Und einfach so die Bibel lesen, wie ein Kind die Bibel lesen kann. Das zu begreifen, zu bewegen im Herzen und in die Tat umzusetzen. Mit dem Team verbringen wir Zeiten, wo wir nur miteinander, das heißt schon nur, aber miteinander Stunden zusammen sind und laut die Bibel lesen. Und ich merke oft, es ist viel, viel klarer als alle Gedanken und Kommentare, die wir um die Bibel herum machen. Gottes Wort ist Gottes Wort und wirkt in unseren Herzen. Und wenn du so einen ganzen Brief von Paulus liest, als Team zusammen, jeder laut liest und nur das lesen und beten, was uns Gott durch sein Wort gezeigt hat, dann hast du ganz, ganz gesegnete Stunden. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, führt dich weiter auf diesem Weg, wenn du eine Zielsetzung hast. Die Zielsetzung Gemeindegründung ist deine Zielsetzung, deine Orientierung für dein Leben. Die Zielsetzung für deine Seele ist, Herr, sein, wie du bist. Unerhörte Zielsetzung. Aber es ist ja die Zielsetzung Gottes in seinem Wort, das. Er hat gesagt, er will uns führen, jusqu'à la stature de Christ, bis zur Christus gleichgestaltet sind. Danke. Das sind Gaben, die übersetzen können, gell? Bis dass wir gleichgestaltet sind wie Christus. Das ist das Ziel, das Gott gesetzt hat für dein Leben, für mein Leben. Oft sage ich ihm im Gebet, Herr, wie machst du das, einen Kerl zu nehmen wie ich und das Ziel zu setzen? Du bist mutig. Unser heiliger Gott, er ist voller Liebe. Und so ein Ziel zu setzen mit schwachen Menschen. Und du weißt, es muss uns klar sein, das Instrument Gottes, um Gemeinde zu gründen, um das Evangelium weiterzugeben, das Instrument Gottes sind seine Kinder. Gottes Methode ist dein Leben. Das ist Gottes Methode. Was du dann brauchst, ob du jetzt dann die oder die andere Methode nimmst, oder das andere Traktat, oder die andere Übersetzung von der Bibel nimmst, das ist für mich zweitrangig. Aber das Wichtige ist zu wissen, du bist Gottes Methode. Es ist unglaublich. Man könnte sich vorstellen, ja Herr, wenn du willst, dass viele Menschen dich anbeten, dann hättest du doch ein Geschöpf machen können, das so großes Ding, das fliegt so über Berlin, ja, und ruft, alle werden ja in die Hölle gehen. Ja, kein Problem, Gott hätte das schaffen können. Aber Gottes Liebe hat uns mal das so wichtig angeschaut. dass er sich praktisch begrenzt hat, darf ich so reden von ihm, begrenzt hat auf seine Kinder als Methode, um das Evangelium durch alle Generationen und in allen Ländern durchzutragen. Und scheinbar in aller Schwachheit klappt diese Methode. Denn wir sind im 21. Jahrhundert und wir haben das Evangelium noch. Also durch Leiden, durch Verfolgung, durch Schwierigkeit, durch Jahrhunderte von falscher Lehre, von Katholizismus, von alles, was man will, sind wir da. Und warum sind wir da? Weil Frauen, Männer, die an Gott gebunden waren, Gottes Methode waren durch alle Generationen. Und in dieser Kette bist du drin, gell? Du und ich, wir sind drin. Als Gottes Methode für unser Jahrhundert, für unser Volk, da wo wir sind, da wo wir atmen, in der Stadt, wo wir leben, da sind wir Gottes Methode. Und darum sage ich oft, wir haben viel, viel Vorrechte als Jünger Jesu und als Kinder Gottes. So viel Vorrechte. Ich muss manchmal auf meine Uhr schauen. Okay. Welche Vorrechte? Zuerst haben wir einen Meister, der uns trägt. Wir verstehen besser heute die Vorrechte, wenn wir denken, was wir und die Lieben, die um uns herum sind, die Gläubigen und aber auch die Ungläubigen, was manche erleben im Berufsleben. Was sie für Meister haben. Und wenn wir diese Meister anschauen und schauen, was wir für einen Meister haben in Jesus, da können wir nur Tränen der Dankbarkeit haben. Er trägt uns. Und wir haben einen Meister, der uns eine klare Mission gegeben hat. Ich finde es so wunderbar zu wissen, dass man hier auf Erden sein kann und leben kann mit einem Ziel. Stell dir mal vor, wir hätten einfach von Gott bekommen, dass wir die Rettung haben. Okay. Ist wunderbar, gerettet zu sein. Super, gell? Und das, was machst du damit mit dem, ne? Aber Gott wusste, dass wir ein Ziel brauchen, um motiviert zu bleiben, zu diesem Ziel hinzuleben. Du weißt ja, als Kind Gottes lebst du ja nicht mehr für dich. Du lebst ja für andere. Du hast ja schon gemerkt, gell, alle Gläubigen, die das Glück suchen in ihrem Leben, die sind total daneben, hast du gemerkt? Die haben nie das Glück. Das sind die lieben Gläubigen, die immer undankbar sind, ne? Dann ist die Lautstärke nicht gut, dann ist die Lampen nicht so gut, ne? Und dann sind die Läden eine falsche Farbe und so weiter, ne? Und dann ist alles negativ. Ne? Denn sie leben für sich. Unser Leben, dein und mein Leben, hat Gott in seiner Hand. Ich brauche mein Leben nicht zu tragen. Zum Glück, denn das ist schwer. Ne? Gott trägt mein Leben. Ich kann es ihm lassen, ihm vertrauen, dass er schon entschieden hat, an welcher Stunde, an welchem Platz, an welchem Moment er mich in den Himmel nimmt. Das ist nicht meine Sorge. Das hat er im Plan. Ja? Er kümmert sich darum. Und ich weiß, dass in dieser Zeit, wo ich lebe, kann ich mich an ihn hängen und ihm sagen, Herr, ich will, dass mein Leben dient für andere Menschen. Natürlich habe ich in meinem Herzen immer wieder solche egoistische Gedanken, gell? Und kämpfe damit. Mein Fleisch ist da. Und der Deckel vom Sack von meiner alten Natur, der geht hin und wieder hoch, gell? Da muss ich wieder mit dem Fuß drauf, ne? Wenn dieser alte Daniel wieder hochkommt. Ich hätte so gerne, dass er wirklich ganz tot wäre, gell? Aber der Luther hat gesagt, das Schwein kann schwimmen, ne? Aber Gott nimmt uns an und nimmt uns ernst und wir können totales Vertrauen in ihn setzen. Das Vorrecht, das wir haben, wenn wir in der Gemeindegründungsarbeit stehen und weitergehen wollen, ist, dass wir von der Schrift her, 2. Korinther 5, Botschafter Christi genannt sind. Wir haben einen Auftrag, den wir bekommen haben, und wir vertreten hier in dieser Welt, vertreten wir eine andere Welt. Das ist so groß, ich kann das gar nicht richtig fassen, was das alles heißt. Und in unserem persönlichen Leben, wie gesagt, wollen wir Jesus sehen, näher kommen. Was heißt sehen? Ich rede nicht von besonderen Revelationen, Offenbarungen, sondern ich rede von Jesus sehen in dem Sinne, dass er immer näher wird von deinem Leben. Dass die Beziehung zu ihm eine natürliche Beziehung wird, ein Reflex wird. Das ist so wichtig. Ich sehe es immer wieder, allein schon im Eheleben, wie es schön ist, gell? Wenn man miteinander von Sachen reden kann, ganz normalen Sachen dieser Zeit und der Familie, und immer wieder beim Reden unterbricht eins der andere mit Beten. Herr, du bist da. Die Kinder sind dein. Unser Leben ist dein. Wir wissen, dass du dich sorgst darum. Du bist ja so nahe. Du hast uns berufen. Obwohl, man hat mich heute Morgen gefragt, ob ich eine klare Berufung gehabt habe als Missionar. Muss ich sagen, nein, keine klare Berufung. Das ist ja das Problem. Aber es kam eine Last über mein Leben, die immer größer wurde, als ich nach der Bekehrung, Last für verlorene Menschen. So dass ich in meinem Beruf, wo ich eine gute Stelle hatte, muss ich sagen, tolle Arbeit, in meinem Beruf immer mehr beschäftigt war, dass Menschen verloren gehen und dass sie Jesus brauchen. Aber diese Last, die kam einfach von Gott. Ja? Aber ich habe oft andere gefragt, warum habe ich keine klare Berufung, wo mich klar wurde, bang, muss gehen. Ja? Und ich weiß heute, warum. Gott wollte, dass ich mich unterordne unter andere Brüder. Und seit Anfang von meinem Dienst, jetzt nicht mehr, denn die sind jetzt im Himmel, hatte ich 4 Brüder, die älter waren, denen ich alles gesagt habe, die mit mir gebetet haben, die mich auch angehalten haben im Dienst, wenn ich auf schiefen Wege ging. 4 Brüder, die meine Ratgeber waren. Das war auch ein Kapital für mich, großes Kapital. Denn ich konnte nie sagen, Gott hat mir gesagt, oder ich konnte nie sagen, ich bin ganz sicher. Ich war mehr der Typ so, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Wie geht's weiter? Und so schön dann, wenn andere Brüder da sind, die mehr Erfahrung haben, die mit Gott leben und die diese Last mittragen. Gott, heute verstehe ich es gut. Gott wollte mich einfach bewahren. Das ist die Liebe Gottes. Und ich glaube, das ist die große Bewahrung. Wir haben zum Beispiel in Frankreich haben wir Probleme mit Missionaren, die totale Einzelgänger sind. Gott hat ihnen gesagt, bam, bam, ja. Und da kannst du nichts machen damit, ja. Du darfst nur nicht fragen, wie es ihnen Gott gesagt hat. Sonst bist du schon ein Problem, ja. Aber die können dann einfach in einer sturen Arbeit drinstehen, mit niemandem Kontakt haben, boom, ja. Und können predigen, dass die Gemeinde wichtig ist, ja. Ja. Wenn ich sage, Gemeinde ist wichtig, dann muss ich auch in einer Gemeinschaft leben, wo ich mich unterstelle. Wie kann ich als Missionar beweisen, dass ich mich unter eine Autorität stelle, die menschlich ist, Menschen sind? Wie kann ich das beweisen? Ich muss zuerst das leben, ja. Deine Motivation, dein Lebensziel und die Brüderschaft, die du brauchst. Das ist für mich wichtig, wenn du in diesem Dienst stehst. Du hast ein wunderbares Ziel in deinem Leben. Ich würde sagen, wir haben manchmal darüber gesprochen, nur so lange nicht, wenn wir jetzt noch ein zweites Leben hätten, aber das gibt's ja nicht, gell, scheinbar. Wenn wir jetzt noch ein zweites Leben hätten, wir würden wieder Teamworks machen mit Gemeindegründungsarbeit. Denn es ist manchmal schwer,
Aber es ist wirklich höchst interessant zu sehen, wie die Liebe Gottes da sein kann, wie Menschen, die denken, man kann nicht miteinander leben können. Wir haben in unserem Gebetsheft geschaut, letztens Ursula und ich, und die große Freude, ne, gesehen, dass über 40 junge Menschen neben uns waren, die heute Missionare sind. Aber das ist nicht zu unserer Ehre, das ist zu Gottes Ehre. Aber es waren alles andere Typen, andere Charaktere, und man musste immer wieder anpassen, gell? Und ich musste immer wieder lernen, meine Fehler zu erkennen, zu bekennen und mit ihnen zu sein und ihnen Mut zu machen, mit Jesus zu leben, vorwärts zu gehen. Ich verstehe gut Paulus, dass er manchmal gesagt hat, jetzt das Team, ihr nehmt diesen Weg und ich gehe alleine den anderen Weg. Es gibt diese Stunden immer wieder, wenn man miteinander arbeitet, wo man es braucht, ganz alleine zu sein, um wieder klar zu sehen und weiterzugehen. Für das Lebensziel würde ich nur noch die letzten 4 Minuten vor der Pause in Lukas 14, noch ein paar Gedanken von Vers 25 weg. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Also es ist Jesus da. Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwester hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Braucht keinen Kommentar, gell? Vers 28. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er genug habe zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht zur Vollendung vermag, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und zu sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und vermochte es nicht zu vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande sei, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Botschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut, wenn aber auch das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. 2-3 Gedanken. Gemeindebau ist Turmbau in Kriegssituationen. 2 Bilder, die Jesus genommen hat, der Turm, der im Weinberg steht, und Krieg. Wir sind in einem geistlichen Krieg, dürfen nicht vergessen, wie manchmal haben wir im Team wieder solche Stunden, wo wir zusammensitzen, Mühe haben, weil einer vom Team gedacht hat, dass der andere denkt, das und das, ne? Und da freut sich immer wieder auch der Feind, dass über unsere Gedanken er so immer wieder so ganz blöde Fragen stellt, in Fragestellungen, die unnötig sind, ja. Wo man anfängt zu zweifeln an der Motivation von seinem Bruder. Schlimm. Wo man das Gefühl hat, man muss seinen Bruder im Team ihm helfen, vorwärts zu gehen. Obwohl das die Schrift sagt, ich soll doch ein Vorbild sein in meinem Leben für ihn. Das, was ich lebe, im Mut macht, vorwärts zu gehen. Ich bin doch nicht da im Team, um den anderen hineinzuschauen in sein Leben, um Korrektur zu bringen. Ich bin da im Team, um so mit Jesus zu leben, dass der andere Mut bekommt, wenn er mein Leben sieht, wie man mit Jesus gehen kann. Wir sind mitten in einem Bau, aber in Kriegssituationen. Das muss uns so bleiben. Wenn man ein Haus baut und dann kein Krieg ist, dann kann man überlegen mit den Farben, mit Dingen, und dann machen wir Blumen dran und dann machen wir andere Ziegel, denn die sind schön und so. Ja, wunderbar, ja, okay. Aber wenn du baust in Kriegszeiten, da denkst du an Sicherheit und an das, was nötig ist. Und Gemeindebau ist das. Du bist am Bauen von einem Turm, da musst du hinsitzen, überlegen und wissen, was will ich? Wo gehe ich hin? Und wenn ich weiß, was ich will, dann mit dem Meister reden, beten, Korrekturen akzeptieren. Wie geht es weiter? Herr, wie machen wir es da? Wie soll das gehen? Und miteinander überlegen. Dass wenn du anfängst, dass du nicht mittendrin aufhörst. Ich muss ehrlich sagen, es ist immer die Gefahr im Gemeindebau, dass man anfängt und mittendrin aufhört. Dass es zu schwer wird, dass es Stufen gibt, wo man entmutigt ist und wo es zu schwer wird. Weitergehen. Und warum wird es schwer im Bau? Denn es ist nicht einfach ein Bau. Es ist ein Bau in Kriegszeit. Wir sind in einem geistigen Kampf. Epheser 6, du kennst diese Texte. Und in diesen Kampfsituationen hat uns der Herr ja alle Waffen gegeben. Und das Problem ist oft, dass man in Kampfsituationen, auch in den Gemeinden, dass man plötzlich fleischliche Waffen nimmt und nicht geistliche Waffen. Und dann kommt ein großes Problem. Da kommen Charaktere zusammen, die sich bekriegen, weil fleischliche Waffen genommen werden. Gott hat uns gezeigt, wir sind in einem geistlichen Kampf. Es steht im Wort. Und wir werden in dieser Kriegssituation werden wir bauen. Aber nur, wenn wir einverstanden sind und immer wieder einverstanden. Wir lesen oft diesen Text ohne Kommentar im Team zusammen. Einverstanden, Diener zu sein. Ja zu sagen, Herr, okay, dich zu lieben über alles andere. Über alles andere. Ich liebe sehr Ursula, gell? Und sie auch mich. Aber einer von uns zwei normalerweise, wenn es nicht geht, wie manchmal ganz, passiert auch. Aber einer von uns zwei wird vielleicht noch x Jahre alleine sein. Wenn es so geht, wie es den meisten geht, dieser Welt, ja? Also muss ich mich damit beschäftigen, dass ich meine Frau sehr, sehr liebe, aber mit beschäftigen, dass mein Herr drüber ist in der Liebe. Wenn meine Liebe zu meiner Frau sehr groß ist, und die ist sie, das glaube ich, aber wenn das Größte ist, dann habe ich vor mir vielleicht Jahren von schrecklicher, schweres Leben. Denn vielleicht bin ich alleine, noch lange. Da muss ich mich damit befassen, wie fest bin ich jetzt einem Herrn gebunden. Das ist für mich einer der Gründe von diesem Text. Wenn Jesus sagt, dass wir ihn über alles lieben sollen, dann ist es auch besonders, weil er uns bewahren will von großen Enttäuschungen in dieser Welt. Er will uns helfen, dass wir den lieben, mit dem wir ewig zusammen sind. Der uns nie enttäuschen wird. Er will der erste Platz haben. Sodass wir in diesem Leben auf dieser Erde, sodass wir durchziehen können, andere lieben können, aber einer über allem steht, an dem wir uns klammern. Und wenn diese Liebe so ist, und das weißt du in deinem Leben, dann ist das Kreuz, verstehen wir das Kreuz gut, dann ist das Kreuz eben das auf die Seite gestellt werden, weil wir so Spinner sind, die so Jesus lieben. Wenn ich manchmal Leute sage, ich bin verliebt in Jesus, dann denken sie, der sollte ein wenig in die Psychiatrie, der hat wirklich ein Problem, der Kerl. Ne? Das ist ein richtiges Problem. Aber verstoßen werden können wir nur akzeptieren, wenn wir ihn über alles lieben. Sonst ist das Verstoßensein immer wieder sehr, sehr schwer für unser Leben. Pause. Danke.